Danke vielmals für die Einleitung. Ja, es ist wirklich wesentlich, was für Vorbilder das wir haben im Leben, oder? Klar ist lässig, wenn man Fußballer werden will und dann ein Messi nimmt oder ein Mbappé oder. Ja, das ist ganz gut. Aber eben, das ist dann doch sehr beschränkt und bloß für eine kurze Zeit, wie der Jonathan gesagt hat. Und wenn wir jemanden als Vorbild haben, hilft es mir mal, eine Biografie oder so zu lesen. Hudson Taylor zum Beispiel hat mich da sehr inspiriert, auch in der Mission, obwohl er vor 150 Jahren gelebt hat. Aber dennoch, auch Vorbilder, und sei jetzt hier noch so gut, werden uns auch immer wieder enttäuscht. Auch der Hudson Taylor hat Menschen enttäuscht. Heute werden wir das Vorbild vom Gottesknecht anschauen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man erkennt, wer der Knecht Gottes, Jesus Christus, ist. Dass man von seinem Vorbild lernt. Und Jesus sagt ja mal, wir sollen glauben, wie die Schrift sagt. Und darum denke ich, ist auch immer wieder wichtig, dass wir lernen, was sagt eigentlich die Schrift über Jesus Christus. Schon im Alten Testament. Ich habe mal gesagt, ja, das Alte Testament ist ein Einbahnweg zu Jesus hin. Es gibt sehr viel Bezugspunkt, immer wieder. Und so natürlich auch in dem dritten Gottesknechtslied. Der vorbildliche Jünger. Der Herr, Herr, und wenn es in Grossbuchstaben geschrieben ist, dann heisst es dort Jahwe. Während das mit Kleinbuchstaben geschrieben, das ist dann ein anderes Wort für Gott. Hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit Worten zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist ja nicht so ganz deutsch. Also, er weckt morgen für morgen, weckt er. Aber das ist genau wieder so ein Punkt. Wenn wir in einen Text hineinschauen in der Bibel und das Wort kommt mehrmals vor oder so gerade hintereinander, wo man denkt, ja, das wäre jetzt nicht nötig, da könnte man gut auslassen. Dann heisst halt auch, dass dort eine gewisse Betonung drauf ist. Und dass da Gott etwas will sagen. Speziell auch. Er weckt mir das Ohr. Damit ich höre, wie ein Jünger. Reden wie ein Jünger kommt durchs Hören wie ein Jünger. Jetzt bin ich, glaube ich, da irgendwo falsch gelandet. Es geht immer vorwärts. Auf beiden Seiten. Entschuldigung. So. Das gehört zusammen. Wenn wir reden wollen wie ein Jünger, dann müssen wir auch hören. Dann müssen wir zuerst hören. Und er startet den Tag, wie es da heisst, morgen für morgen. Die meisten Propheten, die haben einmal so Visionen gehabt oder dann wieder einmal eine Vision. Aber bei ihm heisst es so, Tag für Tag hört er den vorbildlichen Jünger. Gott weckt ihm so, damit er hört. Er startet den Tag nicht in der eigenen Kraft und tut nicht seine tägliche Arbeit in seiner eigenen Weisheit, sondern jeden Tag startet er mit Gott, dem Vater, wenn noch alles still ist. Er weckt ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr. Und von Jesus heisst es, und am Morgen sei er rausgegangen, wo es noch dunkel war, ist aufgestanden, raus an einen einsamen Ort und hat dort gebetet. Sonst hat er gar keine Zeit mehr gehabt. Der Tag war so voll, die Leute sind bis zum Abend spät zu ihm gekommen. Und sie haben ihn auch schon wieder beschlagnahmen. Dann hat er gesagt, nein, er müsse noch an andere Orte gehen. Aber er ist am Morgen raus zum Betten, um die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er hat zuerst auf Gott gehört, bevor er zu anderen gerettet hat. Und er hat das gehört, die auf sich selber und in seiner Tat auch angewendet. Wie er mit anderen kann reden. Und warum? Ja, wo geht es denn drum? Die Gabe von der Ermutigung kommt nicht von selber. Von selber kommen oft nur allgemeine Phrasen. Es braucht lernbereites Ohr und eine geübte oder gelehrte Zunge. dass wir lernbereit sind. Weil er lehrbar ist, weiß er, wie er mit verschiedenen Situationen mit Menschen ermutigen kann. Gestern im Büro oben, am Nachmittag, auf einmal schellt das Telefon. Das ist sehr selten, dass das Telefon schellt, weil ich immer das andere angebe. Jemand am Telefon überhaupt keine Ahnung, hat so weinerlich tönt und gesagt, ja, gestern war der Pfarrer bei mir und sie hat es vergessen, ob er eine Frage stellen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sage, der Pastor da. Und dann sagt er, ja, ist gut. Und haben wir da eine Weile geredet, aber sehr, sehr, immer wieder nur gekühlt, kaum verstanden. Sicher eine halbe Stunde. Ich kann jetzt nicht auf die Einzelheit eingehen. Ich habe dann einfach gesagt, willst du noch, dass man kennst Jesus? Dann sagt sie, ja, der starb bei mir da im Ecke hinein. Und dann habe ich gesagt, ja, möchten Sie, dass ich noch mit Ihnen bete? Ist eine ältere Frau gewesen. Und dann sagt sie, ja, gern. Ich habe schon vorher mal gefragt, ich habe ja gesagt, aber es ist einfach weiter und weiter gegangen. Und am Schluss haben wir gebetet, einfach im Namen von Jesus. Und sie ist ganz ruhig geworden. Sie hat nicht mehr gekühlt, nicht mehr. Und hat sich dann sehr, sehr bedankt. Ich habe die Frau noch nie gesehen, noch nie gehört. Ist verbrunnen. Und dann, ja, in solchen Situationen, wie geht man um? Oder? Zuerst habe ich auch gedacht, ja, was soll jetzt das? Einfach das anlassen. Ja, manchmal ist es wichtig zum Lassen. Und dann, was sagt man? Und das alles. Es ist einfach gerade so, sind Sie gekommen, so ein Beispiel, ich hätte noch andere Sachen gehabt zu machen, aber es ist gut, wenn wir uns unterbrechen lassen, auch dort ab und zu. Es fällt mir immer schwer, ich muss ganz ehrlich sagen, bei jeder der Typ, der sagt, okay, so und so. Aber das offene Ohr, das offene Herz, geübte Zunge, das ist nur auch, wenn man das lernt. Bei mir kommt oft, wenn ich in meiner Natur bin, dann kommt bei mir schnell irgendeine Reaktion, die nicht sehr gut ist. Da könnt ihr meine Frau fragen. Und das Lernen, geübt die Zunge haben. Wenn wir mal zuerst noch zurückheben, ist jetzt das wirklich gerade dran, das Wort? Oder ist es einfach gerade da, was gerade zuerst kommt? Oder hilft das dem anderen? Weil es geht ja wirklich dort drum. Wichtig ist, dass wir lehrbare Menschen sind. Wie es der Knecht Gottes ja auch war. Und dass wir uns wecken lassen und Zeit nehmen für Gott, für ihn. Das ist manchmal nicht ganz leicht, Zeit zu finden. Ja, am Morgen. Ich weiß nicht, die einen gehen schon um 5 Uhr arbeiten, oder? Dann müssen sie schon um 4 Uhr aufstehen oder um 3 Uhr, ich weiß auch nicht, oder? Vielleicht ist das auch nicht immer die ganz geeignete Zeit. Ich denke aber, wichtig ist, dass man eine Zeit findet. Und dort ist es eigentlich auch gut, wenn man eine gute Gewohnheit findet, wenn es das kann geben. Mit kleinen Kindern ist das manchmal sehr schwierig. Aber da haben wir auch so ein bisschen durchgemacht. Wie finden wir die Zeiten? Wo jedes kann eine Zeit haben, eben, um das zu lernen, jeden Morgen neu. Ja, nur ein Beispiel, das ist noch aus der Zeit von Stammheim. Wir hatten eine Heilsarmee-Offizierin, die zurückgekommen ist aus Sambia, wo sie ein Spital geleitet hat. Und sehr involviert war. Und sie ist immer am Morgen so eine Disziplin gehabt. Vom 5 bis zum 7 hat sie stille Zeit gehabt und dann ist sie auf der Arbeit. Und eines Morgens ist ihr Jesus begegnet. Sie hat gesagt, es war kein Traum. Er war neben ihr. Eine Vision. Ganz klar. Er hat ihr gesagt, sie soll das Spital abgeben. Sie soll ein neues nebenan bauen. Er hat ihr sogar gesagt, wie es etwas aussehen. Und sie soll die Leute einstellen, die das Spital abgelehnt hat als Angestellte. Die soll sie dann dort einstellen. Und sie hat einen Strom von Leuten gesehen, die auf das Spital zukommen. Und das war einfach so real. Dann hat sie mit den Vorgesetzten geredet und gesagt, sie gebe jetzt das ab. Und das war zu der Zeit, wo gerade HIV angefangen hat. Und in 4 Jahren ist das Spital neu gestanden. Die Leitung ist darauf eingegangen. Und so hat sie zum Segen werden für Tausende von Menschen. Sehr eindrücklich. Natürlich, ja, das ist schon außerordentlich. Und dennoch, Gott kann. Gott kann auch uns immer wieder begegnen, sei es im Wort, es kann auch mal im Traum sein, kann so sein. Einfach, dass wir offen sind und dann das prüfen, dann Wort Gottes wieder. Jesus konnte sagen, von mir selber tue ich nichts, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Wie Licht fällt das uns. Genau das tun, was jemand sagt. Genau das tun, was jemand sagt. Wir lernen doch in der Schule, der Lehrer ist da vorne, der lehrt, und heute heisst es doch, ja, du musst selber überlegen, was du willst mitnehmen, und vielleicht hast du auch deine eigene Idee, und dann machst du es eben, und das ist alles auch gut. Natürlich hat das auch viele Vorteile. Ich will das nicht abstreiten. Das eigene Denken und so. Aber das andere ist auch da. Dass wir hören können und tun. Dass wir lehrbar sind. Die Jünger reden und tun, was der Meister gelehrt hat. Und aus dem Gehorsam heraus kommt dann auch wieder Bevollmächtigung. Die Billy Graham, die einen kennt ihr sicher noch, sehr vollmächtige Evangelist. Er hat einfach gesagt, hört, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber für mich ist die Bibel Gottes Wort und die Bibel ist Gottes Wort. Und aus dem heraus lebe ich. Und das hat ihm auch Vollmacht gegeben. Oder wir können das immer uns drüber stellen und das sezieren und sagen, ja, das ist nicht da und das ist auch nicht das. Und dann sind wir ja eigentlich über Gottes Wort. Dann wählen wir aus, was wir wollen. Wichtig ist, dass wir sehen können, nein, wir stehen drunter und Gott redet zu uns. Wenn es seine Jünger sind. Wir würden jetzt erwarten, dass der, wo es Gott geöffnet so hat und das tut, was er sagt, dass er das Beste und Schönste und das Erfolgreichste Leben würde haben, oder? Der am besten gehorsam ist, der wird wahrscheinlich am besten. Er geht es im Leben. Es hat auch viele, die das so verkündigen. Du wirst dann nur noch Segnungen haben. Und alles andere ist nur noch von Satan und nicht mehr. Aber das ist nicht das Evangelium, das wir heute hören werden. Weil, wenn wir den Vers lesen, der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht rebellisch gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. So haben wir eine genaue Beschreibung von dem Weg, wo Jesus Christus als Knecht Gottes gegangen ist und als Jünger vom Vater gegangen ist. Auch wenn wir sofort eben die Erfüllung sehen in Christus, wenn wir die letzte Woche von seinem Leben in Jerusalem anschauen. Und wir gehen ja auf Karfreitag und Ostern zu. So darf man nicht vergessen, Jesus hat viel gelitten und er hat uns nicht versprochen, dass wir kein Leiden haben. Sondern er hat gesagt, wir sollen ihm nachfolgen. Natürlich müssen wir nicht das Kreuz. Das hat er vollbracht. Aber im Leben hinein werden wir vielen Widerwärtigkeiten und Leiden auch begegnen. Und für Diener Gottes in heutiger Welt werden viele verfolgt. Es sind 200-300 Millionen von Menschen, die nur weil sie Christen sind, verfolgt werden. Aber das ist nichts Neues. Jesus hat dort schon gesagt, oh Jerusalem, Jerusalem, Lida tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Aber beim Knecht Gottes, dem Messias, finden wir ein gehorsames Herz, das angesichts von Leiden nicht zurückschreckt. Eben, Gottes Weg zu gehen, heisst nicht, dass wir immer einen lustvollen und erfolgreichen Weg im Leben gewiesen werden, sondern Leiden können auch dazugehören. Und wenn wir schauen, warum das eine mehr muss leiden als der andere, und der eine kann so ein fröhliches Leben haben, und ich bin auch sehr dankbar für unsere Gesundheit, die wir haben, und andere leiden schon so, ich kann das auch nicht erklären. Aber es ist einfach die Tatsache, dass dann trotzdem es gibt Leiden. Und manchmal sind es psychische Leiden, und manchmal sind es körperliche Leiden, und manchmal leidet man an Situationen, die man nicht ändern kann. Es gibt viele Situationen. Aber ein gehorsames Herz. Der Weg vom Gehorsam gegenüber Gott ist immer der beste Weg. Aber nicht immer der einfachste. Und nach dem Maßstab der Welt nicht immer der erfolgreichste. Oder der, der mit am meisten Genuss bringt. Vielleicht denkst du, ja, es wäre mal schön, Jesus so begegnen, wie er dieser Frau begegnet ist. Also real zu erleben, dass er da ist und zu einem redet. Wenn die Frau längere Zeit mit ihr sind befreundet. Und sie hat gesagt, weißt du, ich habe nachher zu Jesus gebetet, gib mir nicht nochmal so eine Vision. Weil, wo die Leute gekommen sind, mit HIV, und sie haben sie auch nicht einfach heilen und gestorben sind. Aber sie haben die ganze Zeit Offenbarung gelesen. Sie haben den Leuten zu Jesus geführt. Sie haben den Leuten geholfen, so weit sie können. Aber sie haben gesagt, wir haben keine Tränen mehr gehabt. Jeden Tag miterleben, wie Leute wegsterben, Mütter, Väter. Ja, eben manchmal denken wir, ja, ich hätte auch gerne so eine Vision. Dann müssen wir auch parat sein, denn das machen. Und uns darauf einlassen. Aber sie ist für Tausende von Afrikanern zum Segen geworden. Der vorbildliche Jünger kennt Gottes Berufung und Auftrag, und er nicht davon abweicht. Ich war nicht widerspenstig, ich bin nicht zurückgewichen. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum habe ich mich nicht einschüchtern lassen. Darum habe ich mein Angesicht hart wie Kieselstein gemacht. Denn ich wusste, dass ich nicht zu Schande werde. Aber die hart wie Kieselstein, da hat sich nicht gegen die anderen Menschen gerichtet. Sondern hat, um die Leiden ertragen. Und Jesus, da sehen wir wieder Jesus drin. Er musste nach Jerusalem gehen. Und das heisst immer, er musste. Und er musste dort hingehen, um zu leiden und zu sterben. Im Lukas 9, 51 heißt es, es begab sich aber, als sich die Tage seiner Aufnahme in den Himmel erfüllen sollten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Sein Angesicht fest darauf gerichtet, wie ein Kieselstein. Warum? Weil er wusste, das ist der Weg, den der Vater mir geht. Der schwierigste Weg, wo überhaupt jemand gehen konnte. Und 20 Vers vorher war die Verklärung auf dem Berg. Und dort sind Mose und Elia erschienen und haben mit ihm darüber geredet, was ihn wird erwarten in Jerusalem. Sie haben ihn ermutigt, um den Weg zu gehen. Und dann hat er sein Angesicht fest darauf gerichtet, nach Jerusalem zu gehen. Obwohl er gewusst hat, was ihn dort erwartet. Ja, und ist nicht lang gegangen, hat er Widerstand gehabt. Sie sind durch Samaria durch und im Dorf, wo sie durch sind, wo sie halt wieder schlafen, haben die Leute gesagt, nein, wohin gehst du? Auf Jerusalem. Die können wir nicht. Und auch da, ihr Jünger da. Auf keinen Fall. Weil die Samariter in Samaria geopfert haben und nicht in Jerusalem. Das war eine Feindschaft. Und die Jünger, als erstes, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie bei Elia. Und so lesen wir es nochmal. Während seine Jünger Feuer vom Himmel wünschten, hat sich Jesus umgewandt und hat sie gescholten. Und sie sind einfach in ein anderes Dorf gegangen. Und da sehen wir, wie klar, dass Jesus nicht sein Angesicht hart gegen die Menschen gemacht hat, sondern gegen seine eigenen Leute eigentlich, gegen seine Jünger, die entweder die Leute kaputt machen. Das wirst du wünschen. Das Kieselsteinangesicht vom Herrn ist ein Bild dafür, dass Jesus sich von den Umständen nicht beirren lässt, sondern seinen Weg geht. Wichtig ist einfach, dass man das Ziel Gottes und Gottes Berufung und Auftrag jederzeit im Auge behalten. In Jerusalem haben ihn ja dann noch weitere Leiden erwartet. Der Bart ist ihm gerauft worden, ist das Gesicht gespuckt worden, er ist gekreuzigt worden. Das war nichts für ein Weichei. Und eine Mitarbeiterin in Hongkong, die unter Drogen abhängig geschafft hat, hat mir gesagt, wir haben oft harte Herzen und weiche Füße, anstatt weiche Herzen und harte Füße zum Gehen. Und das ist so entscheidend wichtig. Ein Kieselsteinangesicht. Er hat es nicht erlaubt, sich zu schwächen oder überbordende Emotionen oder Angst vor Leiden sich beeinflussen. Es hat Mut gebraucht. Sein Reiseziel war Jerusalem. Und darum hat es auch Widerstand gegeben. Wenn unser Reiseziel Jerusalem bzw. das Reich Gottes ist, wenn wir in unserem Leben für Jesus unterwegs sind, um seinem Namen zu ehren, dann darf uns das nicht verwundern, dass es auch Widerstand gibt. Aber dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was ist unsere Berufung? Was ist deine Berufung? Und es gibt auch heute sehr viele Beispiele von Widerständen. Auch hier in der Schweiz. Wir denken immer, Verfolgung ist irgendwo. Aber ich mag mich erinnern, oder sehr wertgeschätzte Lehrer Frischonen, der Dr. Klaus Backmühl, so Ende 70er, Ende 60er, ist er vorgeschlagen gewesen als Professor an der Uni Basel für die Theologie. Und am Schluss haben sie ihn nicht eingestellt, nur wegen ihm. Das war, wie er gesagt hat, praktizierte Homosexualität kann ich nicht vertreten. Und das war da gewesen. Und heute ist es anders, oder? Und er hätte müssen das aufgeben, oder? Seine Karriere. Er wäre sonst Professor geworden. An der Uni. Und hätte auch sehr viele Leute können zum Guten beeinflussen. Wäre super gewesen. Und weil er das nicht hätte können, ist er auf Kishona gekommen und hat unterrichtet. X Jahre. Und ist so jemand gewesen, der mich sehr beeindruckt hat und prägt hat. Das ist auch Leiden, oder? In einer anderen Art und Weise. Oder ich denke, was noch nicht so lange passiert ist mit dem Besi. Wird man rausgeschmissen, obwohl man geholfen hat, Jugend und Sport aufzubauen. Und auf einmal geht das nicht mehr, obwohl man alle Vorschriften einhält. Aber warum ist es nicht mehr gegangen? Das Ziel war Jerusalem. Reich Gottes. Weil das Ziel war und nicht der Sport. Ups, draußen. Wo sind wir in der Schweiz? Aber es macht nichts. Es ist gut. Ich freue mich über den Besi. Oder in Genf heute. Niemand mehr darf getauft werden. Im See. Wer sagt das? Wem gehört der See? Ja, gehen wir einfach immer wie Weicheier nach und sagen, ja, macht ja nichts. Wir haben ja immer noch viel Freiheit. Manchmal braucht es Leute, die dann vielleicht mal vor Bundesgericht sind. Und wir können beten dafür. Das sind Anzeichen von der heutigen Zeit. Aber es kann auch Widerstände geben im persönlichen Leben. Ich weiss von einer Frau, die dort mal entstammen zum Glauben gekommen ist. Der Mann ist katholisch, ist Präsident von der katholischen Kirche dort. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben gesagt, am Anfang sind ihre Leute alle ausgewichen. Sie sind auf die andere Seite gegangen und laufen. Sie haben nicht mehr mit ihnen geredet. Punkt. Das ist auch ein Leiden. Aber mit ihrer fröhlichen und sehr offenen Art hat sie nach ein paar Jahren die Leute wieder gewonnen. Also gewonnen. Sie hat einfach wieder sehr gute Kontakte bekommen. Die Leute merken dann auch, was echt ist und was nicht. Ja, was ist unser höchstes Lebensziel? Kommen wir doch zurück zu dem vorbildlichen Jünger, der sich durch Mut und Hoffnung auszeichnet. Er hat Mut gehabt, im Glauben und Vertrauen gewurzelt zu sein. Er hat jederzeit seinem Vater vertraut. Und aber hat auch gesagt, aber der Herr, Herr, hilf mir. Auch in diesen Situationen. Gott ist mit ihm. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Natürlich, am Kreuz hat es so ausgesehen, er wird beschämt vor der ganzen Bevölkerung, vor der ganzen Welt. Es hat ja keine größere Beschämung gegeben, als zwischen Himmel und Erde hängen. Aber das war nur vorübergehend. Er sagt, oder der mich rechtfertigt, ist nahe. Du Verstehung ist seine Rechtfertigung. Und weiters, siehe, der Herr, Herr, hilf mir. Wer will mich denn verurteilen? Ja, Gott ist ja der Richter. Kann ihn gar niemand verurteilen. Er macht ja das, was Gott will. Und dann kommt vielleicht das harte Wort über seine Feinde. Siehe, sie werden alle veralten wie ein Kleid. Motten werden sie fressen. Er weiß, dass seine Feinde der Vergänglichkeit und dem selbstentfachten Feuer preisgeben werden, wo dann im nächsten Vers kommt, während ihn Gott rechtfertigen wird durch die Auferstehung. Und in Römer 8, 31 bis 39 schreibt er dann der Paulus, eigentlich nimmt er sehr Bezug auf das, was da steht. Er sagt dort, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Im Vertrauen auf Gott liegt der Schlüssel vom unbeirrten Weg. Im Gehorsam Knecht Gottes gegenüber, Jesus Christus, und das Vertrauen in Gott werden im Vers 10 entscheidende Merkmal nochmal rausgehoben. Wer im Finstern lebt und wem kein Licht scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Da wird nochmal Gehorsam und Vertrauen rausgehoben. Und dann geht es um die Ermutigen. In dunklen Zeiten zweifle nicht an dem, was Gott dir im Licht offenbart hat. Das ist ja so ein Satz, den man sich einmal ein bisschen zu überlegen. In dunklen Zeiten zweifle nicht an dem, was Gott dir im Licht offenbart hat. In dunklen Zeiten Jesus Christus gehorchen und zu vertrauen, kann ja dann sehr, sehr schwierig werden, wenn man allein ist. Und darum ist es auch gut, wenn wir für dunkle Zeiten in einer Gemeinschaft aufgehoben sind. Wenn wir jemanden haben, mit dem wir reden können, mit dem wir zusammen beten können. Wo wir Stützen haben. Für das ist ja Gemeinschaft da. Wir sind ja nicht einfach da, um uns ein bisschen zu unterhalten. Das auch. Und fröhlich sein auch. Und ich habe den Lobpreis so super gefunden heute Morgen. Einfach, nein, einfach, es tut so gut. Eben in guten Zeiten können miteinander loben. Aber auch in dunklen Zeiten Menschen haben, die einem zur Seite stehen. Und als Letztes noch. Unsere letzte Bestimmung ist abhängig von unserer Beziehung zum Gottesknecht, dem Messias Jesus Christus. Wer unter euch fürchtet den Herrn, ist gehorsam der Stimme seines Knechtes. Gott fürchten und dem Gottesknecht folgen, werden auf eine Stufe gestellt. Der Knecht Gottes will als Stellvertreter Gottes auf dieser Erde anerkannt sein. Jesus Christus, siehe, das ist der letzte Vers, siehe, alle, die ihr ein Feuer anzündet mit Brandpfeilen, euch umgürtet, läuft hinein in die Glut eures Feuers. In Qualen sollt ihr da liegen. Ist eigentlich fast ein Krieg beschrieben da drin schon. Aber der Krieg spielt sich eben nicht nur in der Welt ab, sondern immer auch in unserem Herzen. Und der Knecht Gottes, wer der Knecht Gottes als Licht von der Welt ablehnt, wird ins eigene Feuer gehen. Wo er selbst gemacht führt, er hat keine Hoffnung mehr, wenn es auf den letzten Tag hinkommt. Ohne Glauben an den lebendigen Gott fehlt uns eigentlich der weite Horizont fürs Leben. Der Grund, im Grunde haben wir als Menschen Jesus Christus persönlich können nur eins geben. Anderen Menschen ist wieder Jesus Christus, wo die Hoffnung drin liegt, wo das Leben drin liegt. Oder das ist die grosse Dimension. Natürlich im Leben hinein sind wir immer wieder sehr involviert im Beruf und das gehört auch alles dazu. Das ist auch gut. Aber der grosse Horizont, wo sind wir in 100 Jahren? Das ist doch eine sehr entscheidende Frage. Ich kann mir sagen, wo bin ich in 50 Jahren oder in 20 Jahren? Ich weiß es nicht, aber trotzdem. Leben und Tod entscheidet sich an der Beziehung zu Jesus Christus. Darum anerkenne ihn als Herr von deinem Leben, wie du ihm vertraust und ihm nachfolgst. Fassen wir ganz kurz zusammen. Der vorbildliche Jünger lernt hören und reden. Er ist lehrbar, entscheidet sich für den Gehorsam Christus gegenüber, kennt Gottes Berufung und Auftrag, wo nicht abweicht davon, vertraut jederzeit seinem Gott, weiß, dass Schicksal aller Menschen, Leben oder Tod, von der Beziehung von Jesus Christus abhängig ist. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, ich bin vielleicht ganz erschlagen, aber dann ein Jünger Gottes, das kann ich ja nicht. Christus ist das perfekte Vorbild. Und wir können ihn bitten, dass er uns immer mehr das Vorbild in ihn verwandelt. Es geht nicht darum, um jetzt einen Krampf daraus zu machen. Sondern es geht um ihr Schlimm, ihm zu vertrauen. Er ist auch der gute Hirte, der uns nachfolgen soll, der zu uns schaut. Er hat auch zu seinem Sohn geschaut, letztlich. Aber es ist ein herausforderndes Leben, das glaube ich. Und es ist heute herausfordernd, in der heutigen Zeit. Und es ist nur möglich, weil wir den Heiligen Geist haben. Und wenn Gott mit uns ist. Amen.